Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Nathalie Amiri, schön, dass ihr zuhört. Impfchaos. Davon haben wir in den letzten Wochen hier in Deutschland eine gute Portion beobachten können. Und klar stellen sich viele die Frage, was andere Länder besser machen, wie zum Beispiel die USA. Dort sind Stand heute, am 11. März haben wir aufgezeichnet, bereits knapp 10% der Bevölkerung vollständig geimpft, bei uns nur gut 3%. Und Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, die stehen in der Impfweltrangliste ganz weit oben. Und dort ist der Tourismus aber schon wieder sowas von angelaufen.
Man hat das ja anders gehabt und wie schön das ist, frei zu sein. Was für einen Menschen so selbstverständlich ist, ist heutzutage hier, ist es Wahnsinn. Das ist einfach ein neues Leben fast.
Sagt ein deutscher Tourist in Dubai. Und während die einen impfen, haben andere noch nicht einmal begonnen. Denn die reichen Länder dieser Welt horten Impfstoffe. Kann man auch als Impfstoffnationalismus bezeichnen. Ist Impfgerechtigkeit überhaupt möglich? Und welche Gefahren drohen uns, wenn wir das nicht schaffen? Das fragen wir uns heute in einer neuen Weltspiegel-Podcast-Folge mit dem Thema: Gibt es globale Impfgerechtigkeit? Welche Gründe haben die positiven Zahlen aus den USA? Dazu habe ich mich mit unserer Korrespondentin Christiane Meyer aus dem ARD-Studio in New York verabredet. Daniel Hechler, unser Korrespondent in Kairo, wird uns danach erklären, was wir von den Vereinigten Arabischen Emiraten lernen könnten. Welche Auswirkungen Impfnationalismus auf andere, ärmere Länder haben kann, wird uns im Anschluss Clemens Schwanhold von der Entwicklungsorganisation One erläutern. Und ich kann euch sagen, die Organisation ist auf richtig beschämende Zahlen gekommen, wie die reichsten Länder Impfstoff horten. Christiane, ich beginne gleich mit dir. Guten Morgen nach New York.
Guten Morgen zurück aus New York.
Christiane, du hast eine Krankenschwester wieder getroffen, die du schon zu Beginn der Pandemie für den Weltspiegel porträtiert hast, die damals ziemlich verzweifelt war. Heute sind die USA inzwischen im Impfwahn, also positiv gemeint. Geht es der Krankenschwester besser?
Ja, allerdings muss man sagen, das hat sie uns auch so erzählt, dass das immer noch nachwirkt, denn es war eine sehr traumatische Erfahrung, nicht nur für sie, auch für die gesamte Stadt, für New York City. Wir hatten eben sehr hohe Todeszahlen und sehr chaotische Zustände und sie hat das eben wirklich auf dem Höhepunkt dieser Situation erlebt und das verfolgt sie. Das verfolgt sie wie viele andere aus dem medizinischen Personal auch und zwar wegen der damaligen Hilflosigkeit gegenüber den schweren Fällen. Also man sah die Menschen sterben und das war für viele Menschen, die versucht haben zu helfen, Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger, war das eine unfassbare Belastung, nicht nur körperlicher Art, sondern auch psychischer Art. Alle haben quasi bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gearbeitet und das lässt man halt nicht so leicht zurück. Bei unserer Krankenschwester Shelley Kelly ist es nochmal eine Spezialsituation, weil die eigentlich sehr krisengestellt ist. Die war schon in sehr vielen Naturkatastrophen unterwegs und für sie mutete das zunächst auch nicht so dramatisch an, weil sie dachte, in New York City kann es ja nicht so schlimm sein. Wir sind ja in New York City im amerikanischen Gesundheitssystem. Es kam dann aber anders und es war, wie sie sagt, schlimmer als das meiste, was sie je erlebt hat, mit einer Ausnahme, als sie in Mosul im Irak eingesetzt war. Da war es noch schlimmer, sagt sie, und zwar deshalb, weil das damals menschengemacht war und das hat sie noch mehr psychisch gefordert. Aber alles in allem, natürlich geht es ihr sehr, sehr viel besser, eigentlich gut, kann man sagen, und sie freut sich auf den nächsten Einsatz, aber es war, glaube ich, ein langer Weg.
Und beruhigt sie es, jetzt dann doch zu sehen, wie schnell in den USA geimpft wird?
Ja, sicher. Sie selber ist auch geimpft, wie das medizinische Personal eigentlich landesweit fast durchgehend. Das ist natürlich für die Menschen selber, die jeden Tag im Kontakt sind mit Kranken, ist das natürlich eine große Beruhigung. Und natürlich ist es eine noch viel größere Erleichterung, dass die Impfungen, die jetzt schon vollzogen sind, ja vor allen Dingen dafür sorgen, dass erkrankte Menschen nicht ins Krankenhaus müssen und vor allen Dingen nicht sterben. Und das erleichtert die Situation für alle Beteiligten, weil natürlich dann auch die Überforderung überforderten Krankenhäuser endlich mal wieder zur Ruhe kommen können. Soweit ist es zwar noch nicht, aber das ist der Beginn dieser Hoffnung zumindest. Denn egal, welchen Impfschutz man auswählt, welchen Impfstoff, das ist etwas, was alle gemeinsam haben. Sie verhindern das Allerschlimmste.
Du hast dich selbst impfen lassen, richtig?
Nein. Schön wär's, kann ich nur sagen. Die Antwort lautet, ich weiß es nicht. Und zwar deshalb, weil ich Teil einer Impfstudie bin, die ich begonnen habe im Januar. Und da ist es eben so, dass man eine Impfung bekommt, aber man weiß nicht, ob es der richtige Stoff ist oder ob es ein Placebo ist. Also in anderen Worten eine Salzwasserlösung, die keinerlei Wirkung hat. Und das erfährt man auch sehr lange nicht. Also ich weiß es immer noch nicht und werde es vielleicht auch nie erfahren. Also bei unserer besonderen Studie ist es so, dass nach vermutlich so etwa 3 Monaten, wenn die genügend Daten gesammelt haben, alle Menschen, die mitgemacht haben, mit dem Gegenteil dessen geimpft werden, was sie vorher bekommen haben. Und das soll dazu führen, dass am Ende alle geimpft sind, ohne zu wissen, ob sie am Anfang geimpft worden sind oder am Ende.
Aber das ist schon auch ganz schön mutig. Ich meine, man könnte sagen, du, ich lass mich impfen und habe da jetzt keine Lust mitzumachen. Wieso hast du da mitgemacht?
Ja, mehrere Gründe. Einer der Gründe war, zu dem Zeitpunkt, als wir das begonnen haben, war unklar, wie sich die Verbreitung der Impfstoffe entwickeln würde, wann die kommen, wohin die kommen, zu wem sie kommen, in welcher Reihenfolge. Und da erschien es natürlich also sozusagen aus naheliegenden Gründen egoistisch ganz schön. Wenn man in der Impfstudie ist, hat man ja eine Chance, dass man das vielleicht bekommt. Das war der eine Punkt. Aber der andere Punkt war eben auch, dass wir gesehen haben, dass hier in New York die Situation so verzweifelt war. Und dann weiß man, es muss etwas passieren. Und Impfstudien funktionieren nun mal nur, wenn Menschen mitmachen. Ich selber bin ziemlich gesund und, glaube ich, auch belastungsfähig und dachte, wenn ich das mache, die Sicherheit habe ich natürlich abgewogen vorher, habe mich da genau schlau gemacht, habe alles gelesen, was ich finden konnte. Aber wenn ich da mitmache, bin ich nicht gefährdet, aber ich kann tatsächlich etwas bewirken. Und das hat mich dann am Ende doch auch überzeugt selber. Ich musste mich selber ein bisschen überzeugen. Und dann habe ich es gemacht. Und jetzt bin ich in einer noch interessanteren Situation, weil in New York City wäre ich jetzt berechtigt, eine Impfung zu bekommen. Ich könnte jetzt aus dem Haus gehen und mir eine schöne Pfizer-Impfung
holen. Und hast du es bereut?
Nein. Ich kann jederzeit aus dieser Studie aussteigen, wenn ich das möchte. Dann werde ich, wie man hier so sagt, unblinded. Dann sagen die mir, ob ich geimpft worden bin oder nicht. Und dann kann ich mir eine neue Impfung holen. Es liegt also völlig in meiner Macht. Aber das genau ist natürlich die moralische Herausforderung.
Ja. Aber wenn es in der eigenen Macht liegt, dann ist es nicht so schlimm, weil man könnte ja jeden Tag wirklich sich anders entscheiden.
Ne? Ganz genau.
Sag mal, wie sieht denn die Impfsituation in den USA insgesamt aus? Ich sehe hier der Impffrustsituation heraus ziemlich reibungslos laufende Massenimpfungen. Ist das ein richtiger Eindruck oder nicht?
Ja, nachdem es sehr, sehr zäh angelaufen ist, wie wahrscheinlich auch in Deutschland, ist es jetzt auf einmal eine Situation geworden, wo es... Ja, es wird sich wahrscheinlich auch wie hier ziemlich schnell ändern, hoffe ich für euch. Aber hier ist es jetzt eigentlich sehr gut organisiert. Also ich selber persönlich kann nur für New York City sprechen. Hier läuft das super. Am Anfang war das unheimlich schwierig, Impftermine zu bekommen, weil alle, die berechtigt waren, sich darauf gestürzt haben. Das hat man inzwischen etwas besser im Griff. Ist immer noch schwierig, aber möglich. Und es gibt ein riesengroßes Impfzentrum, das Javits Center in der Mitte der Stadt. Und da kann man sich impfen lassen. Und eine Kollegin von mir hat das auch schon gemacht. Die hat gesagt, das ging ganz reibungslos, man wird da durchgeschleust, gibt seine Daten ab, hat sich natürlich vorher angemeldet, einen Termin geholt und dann ist man ruckzuck durch. Insofern bin ich zuversichtlich, dass das ganz gut läuft und innerhalb der USA sind wir ja schon bei 10% durchgeimpft. Das ist schon eine relativ gute Zahl und 20%, also roundabout sozusagen, 20%, die eine erste Impfung erhalten haben. Mhm. Und es macht sich auch bemerkbar in der Stimmung.
Genau, auf die Stimmung wollte ich eingehen. Wir haben ja diese Spaltung der amerikanischen Gesellschaft beobachtet, die letzten 4 Jahre und davor auch schon, aber es wurde ja immer gravierender. Versöhnt man sich gerade auch diejenigen, die Trump gewählt haben, mit Biden? Sagen sie, wow, toller Präsident, der lässt jetzt alle impfen. Aber wir wissen ja auch, Trump hat ja auch den Impfstoff bestellt. Also er ist ja da auch mit beteiligt gewesen, oder?
Ja, absolut. Also ich finde, meine persönliche Ansicht jedenfalls, dass im Grunde genommen die Vorarbeit von Trump nicht so schlecht war. Er hat ja diese Operation Warp Speed gegründet. Das heißt, er hat die Pharmaindustrie mit einer sehr großen Menge Geld für die Forschung ausgestattet und das hat sich auch ausgezahlt. Wir wissen zwar, dass BioNTech, Pfizer das Geld nicht in Anspruch genommen haben, aber andere wie Moderna haben das sehr wohl getan. Und das hat die Entwicklung extrem beschleunigt, bei verschiedenen, auch bei Johnson & Johnson. Und der Erfolg ist natürlich, dass der Impfstoff halt überhaupt existiert und da ist und auch in großen Mengen jetzt produziert werden kann. Da kommt Biden ins Spiel, weil als Trump das Weiße Haus verlassen hat, hat er leider keinen Plan hinterlassen, wie dieser Impfstoff verbreitet werden könnte, geschweige denn, wo und wie er produziert werden würde. Und da hat Biden eben in sehr kurzer Zeit einen relativ guten Plan aufgestellt, sodass die Sache jetzt läuft. Also ich würde schon sagen, einen kleinen Verdienst hat Trump da schon. Man mag über ihn denken, was man will, aber in diesem Punkt war es wirklich eine gute Idee, typisch amerikanisch zu sagen, jetzt geben wir einfach einen Riesenhaufen Geld und dann wird es schon irgendwie gehen und so weiter. Riesenhaufen Geld gibt es jetzt auch für die Verbreitung und für die Impfung von beiden. Und das ist auch notwendig, weil die Infrastruktur natürlich gar nicht so vorhanden war zunächst. Und erst jetzt die Idee entstanden ist und auch die Umsetzung entstanden ist, dass man sich tatsächlich im Drugstore impfen lassen kann.
Okay, und wie sieht es dann konkret aus? Ich gehe da rein und lass mich impfen? Ohne Termin?
Leider nein. Man muss einen Termin machen über eine Webseite, was für ältere Menschen am Anfang ein Riesenproblem war, weil die überhaupt nicht durchgeblickt haben, wie man das machen kann. Das ist inzwischen durch unterschiedlichste Initiativen gemildert bis gelöst, würde ich sagen. Aber man muss eben, wenn man diesen Termin wünscht, auch angeben, warum man berechtigt ist. In anderen Worten, erfüllt man die Kriterien. Es gibt eine ganze, jeder Staat hat seine eigenen und hat auch seine eigene Geschwindigkeit, jeder Bundesstaat, wie man impft. Also hier in New York City zum Beispiel sind alle Menschen über 60 berechtigt jetzt, plus aller Leute, die Vorerkrankungen haben. Am Anfang war das natürlich nicht so, da war es nur das medizinische Personal. Dann wurde das langsam erweitert und seit Montag sind es alle Menschen über 60. Und das muss man beweisen. Man muss also seine ID vorlegen, seinen Personalausweis sozusagen, um zu beweisen, wer man ist und ob man dieses Anrecht hat. Wenn nicht, Pech gehabt.
Und wie sieht es aus? Was denkt man, wann ist Amerika durchgeimpft?
Ja, da variieren die Zahlen so ein bisschen. Anfangs hatte Biden gesagt, bis Juli sei genügend Impfstoff für alle da. Jetzt ist die Prognose schon nach vorne gerutscht. Also man hofft, dass man im Juni alle geimpft hat, wirklich. Ob das dann so sein wird, das lässt sich ganz schwer beurteilen, weil es hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen von der Verfügbarkeit des Impfstoffes. Das hat sich natürlich extrem verbessert durch die Zulassung von Johnson & Johnson. Zum anderen von der Infrastruktur. Man möchte ja auch die Menschen auf dem Land impfen, zu denen man schwerer hinkommt. Auf der anderen Seite gibt es auch, genau wie in Deutschland, hier Impfgegner, die sich gar nicht impfen lassen wollen. Die würde man auch gerne erreichen, um dieses Ziel am Ende erreichen zu können, dass man so eine Herdenimmunität schafft. Und das geht natürlich auch nur, wenn alle mitmachen. Also da liegen schon noch so ein paar Hindernisse im Weg. Aber man merkt auch hier ganz stark den Optimismus und dieses nach vorne gehen. Und je mehr Menschen geimpft werden, desto mehr wollen auch geimpft werden, weil sie sehen, das geht gut.
Optimismus, das hören wir hier gerne in Deutschland. Danke, Christiane. Und jetzt muss ich mir die ganze Zeit Gedanken machen, bist du jetzt geimpft oder nicht? Ich möchte das bitte dann noch wissen, ja? Gib uns Bescheid.
Das kann leider noch ein bisschen dauern.
Okay, irgendwann dann
mal. Ich sage euch, wie es ausgegangen ist. Genau.
Grüße nach New York.
Gerne, danke. Tschüss.
Auch ein Land, wo das Impfen auf den ersten Blick nicht chaotisch ablief, sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich möchte jetzt mit unserem Korrespondenten aus Kairo aber einen zweiten Blick wagen. Ich erwische ihn gerade am Flughafen in Dubai. Er hat nämlich für den Weltspiegel dort gedreht, in dem Land, das zunächst unter einem strengen Lockdown gelitten hatte und jetzt richtig viele Touristen empfängt. Zumindest sehe ich auf Instagram gerade ziemlich viele, die Selfies von sich in Dubai posten. Richtig, Daniel Hechler? Und erstmal hallo nach Dubai.
Ja, hallo. Das ist richtig. Die Stadt ist in der Tat offen. Das fühlt sich fast ein bisschen an wie vor der Pandemie. Die Geschäfte sind offen, Restaurants, Hotels, Museen. Allerdings tragen natürlich alle eine Maske. Und das ist auch eine Vorschrift, die sehr streng überwacht wird. Bei Zuwiderhandlung droht da bis zu 800 Euro Strafe. Aber das Feeling ist schon so, dass man unterwegs ist, dass die Geschäfte offen ist, dass eingekauft wird. Die Restaurants sind relativ gut gefüllt. Auch da gelten ein paar Regeln. Bis zu 7 Leute an einem Tisch. In Cafés sind 4, zwischen den Tischen 3 Meter Abstand. Aber man hat schon das Gefühl, dass in Dubai hier ein bisschen Business wie usual herrscht, trotz der Pandemie und trotz relativ hoher Infektionszahlen, die es immer noch hier gibt.
Daniel, ich sagte ja schon, zunächst waren die Vereinigten Arabischen Emirate aber wirtschaftlich ziemlich hart getroffen. Ein Land, das ja vom Tourismus lebt, oder?
Das ist so. Also die Kernbranchen dieses Emirats sind ja tatsächlich besonders getroffen worden von der Pandemie. Der Luftverkehr, ich sitze gerade am Flughafen, ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Der Tourismus, jeder 10. Arbeitsplatz in Dubai hängt am Tourismus. Natürlich auch die ganzen Hotels, Gaststätten, Messen, Events, all das wurde massiv getroffen. Es gab im letzten Jahr tatsächlich einen sehr harten Lockdown. Niemand durfte raus, nur mit polizeilicher Ausnahmegenehmigung für 3 Wochen. Hotels waren monatelang geschlossen. Der gesamte Tourismus stand still und das gesamte Geschäftsmodell von Dubai stand ein Stück weit auch auf der Kippe. Damit gingen die Infektionszahlen zwar runter, aber auch die Wirtschaft lag am Boden. Und da war der Druck dann natürlich schon auch enorm, möglichst schnell wieder aufzumachen.
Dann erklär mir doch mal, was dann passiert ist, dass jetzt Dubai eines der offensten Länder für Tourismus ist.
Sie haben tatsächlich gesagt, nach dem harten Lockdown, wir öffnen jetzt wieder Schritt für Schritt. Und ab Juli vergangenen Jahres war Dubai dann auch weitgehend offen mit den Regeln, die noch immer gelten. Insbesondere entfiel die Quarantänepflicht für Touristen. Das reicht ein Test, um nach Dubai reinzukommen und sich dann frei zu bewegen. Der Lockdown ist gefallen. Es gab keine Einschränkungen mehr in den Hotels. Und damit erholte sich natürlich dann auch der Tourismus. Das war gewissermaßen ein Alleinstellungsmerkmal weltweit. Und viele Touristen haben dann insbesondere Richtung Herbst und Winter dann auch den Weg nach Dubai gefunden, wollten ihr Urlaub machen, sind an die Strände, haben ein bisschen die Freiheiten genossen, die es hier eben gibt und anderswo nicht. Insofern hat sich der Tourismus dann ganz gut erholen können. Aber die Infektionszahlen gingen eben dann zum Jahreswechsel auch ganz extrem nach oben.
Wir haben ja vorher schon einen deutschen Touristen gehört, der dir sagte, wie er gerade frohlockt, dort Dinge machen zu können, von denen wir hier in Deutschland noch träumen. Wie begegnen dir die Touristen dort?
Wir haben mit verschiedenen Touristen gesprochen, vielen Europäern, auch Deutsche, gerade Deutsche kommen doch jetzt auch massiv ins Land, die Golf spielen wollen, die sich am Strand ein bisschen erholen wollen und die sind sehr einverstanden damit, wie das hier läuft, sagen, dass sie die Freiheiten genießen, dass sie shoppen gehen, dass sie am Strand liegen, sie schlürfen ihre Cocktails, sie gehen golfen. Massenevents sind nicht möglich, aber in kleinen Gruppen sind sie eben dann doch auch unterwegs und lassen es sich gut gehen. Schauen ein bisschen mit Häme Richtung Heimat, Richtung Deutschland auch, sagen, wir schicken jetzt besser keine Strandbilder nach Deutschland, das würde die Familie oder die Freunde ja nur unnötig irritieren. Viele sagen auch, wir bleiben länger als geplant, uns gefällt es so gut, wir wollen nicht mehr zurück in die Tristesse von Deutschland. Und sie nehmen natürlich ein Stück weit auch höhere Risiken damit in Kauf. Die Infektionszahlen sind höher als in Deutschland. Wir haben Inzidenzzahlen, die ein Vielfaches höher sind als gerade in Deutschland. Aber das nehmen die tendenziell mit Schulterzucken zur Kenntnis. Sie tragen die Maske, sie sagen, sie wollen keine extremen Risiken eingehen. Aber die relativen Risiken, die nehmen sie doch in Kauf und genießen dafür ein bisschen diese Freiheiten.
Und impfen ja auch, was das Zeug hält. Ich habe gelesen, dass sogar schon 4,4 Millionen Dosen verabreicht wurden bei einer Bevölkerung von 10 Millionen. Eine der besten Raten der Welt. Aber wahrscheinlich sagst du mir jetzt, es ist schon noch mehr weiter geimpft worden, als ich überhaupt hier gelesen habe.
So ist es. Wir sind noch ein Stück weiter mittlerweile. Von 100 Einwohnern haben 64 in den Emiraten mittlerweile mindestens eine Dosis bekommen. Also fast 2/3 der Bevölkerung. Und damit sind sie im globalen Ranking auf Platz 2 hinter Israel, was gar nicht so bekannt ist. Dieses Impfprogramm läuft tatsächlich seit Dezember auf Hochtouren. Angefangen hat es mit diesem chinesischen Impfstoff Sinopharm. Da hat man sich an der klinischen Studie sehr früh beteiligt, hat dann auch eine eigene Produktion in Abu Dhabi hochgezogen, sehr früh mit Notfallverordnung dann auch schon Personal in den Kliniken geimpft. Mittlerweile gibt es auch BioNTech und AstraZeneca. Das findet sehr straff organisiert statt in mittlerweile 120 Impfzentren. In den großen Impfzentren können bis zu 4000 Menschen jeden Tag geimpft werden. Wir waren da vor Ort. Das läuft wirklich sehr gut durchorganisiert ab. Innerhalb von 30 Minuten ist da jeder geimpft. Und das soll bis Jahresende spätestens dann auch so weit fortgeschritten sein, dass jeder in diesem Land, auch alle Ausländer, durchgeimpft sind.
Jetzt sprichst du Ausländer an. Ich habe einen Artikel gelesen, da werden so Packages angeboten. Reise nach Dubai inklusive Impfung über Agenturen. Hast du davon gehört?
Davon habe ich gehört, aber das weisen Sie hier weit von sich. Das sei eine Ente tatsächlich. werden nur Menschen geimpft, die auch einen Wohnsitz in Dubai haben. Das sind in der Tat überwiegend Ausländer. 90% der Einwohner sind ja Expats, sind Ausländer, die hier arbeiten. Das setzt also voraus, dass man einen Arbeitsvertrag hat, dass man mindestens $5,000 monatlich verdient, dass man eine Wohnung hat, einen Mietvertrag und auch eine Gesundheitsversicherung. Dann hat man auch Anspruch auf Impfung und das findet auch statt. Touristen, wie ich zum Beispiel, konnten nicht geimpft werden, aber das wird in der Tat diskutiert, ob man, wenn die Bevölkerung weitgehend durchgeimpft ist, dann auch so ein Angebot an Touristen macht. Also Package, Hotel, Pool, Wüstensafari und eben auch Impfung hat ein bisschen ein Geschmäckle, weil natürlich insbesondere Reiche sich das dann leisten können, aber würde dem Tourismus hier im Land sicherlich nochmal einen kräftigen Schub geben.
Was passiert denn dort, dass es so viel besser läuft? Also vielleicht steht dort die Bürokratie nicht so sehr im Weg wie bei uns? Oder was sagst du darüber?
Ich glaube, die haben für sich sehr früh erkannt, wir müssen so schnell und so viel als möglich impfen, koste es, was es wolle, weil ansonsten unser Geschäftsmodell hier auseinanderbröselt. Wir müssen Dubai offen halten, wir brauchen Tourismus, wir brauchen Flugverkehr, sonst laufen wir hier in die Pleite. Und deswegen haben sie sehr früh schon viel Geld in die Hand genommen, um Impfstoffe zu bekommen, um Produktionsstätten aufzusetzen, um per Notfallverordnung auch schon sehr früh an die Leute ranzugehen, Impfangebote zu machen. Und das funktioniert ja auch. Die Zahlen gehen runter an Infektionen, dagegen die Impfungen gehen massiv nach oben. Und das ist gewissermaßen ein Wettlauf gegen die Zeit, um dieses Geschäftsmodell rüber zu retten und auch einen Standortvorteil zu haben gegenüber anderen Urlaubszielen, die es ja auch noch gibt. Das nutzt man ein Stück weit aus und offenbar zahlt sich diese Strategie durchaus aus.
Ist sich eigentlich die Bevölkerung dessen bewusst, wie privilegiert sie zum Rest der Welt sind?
Die Ausländer durchaus, wie ich jedenfalls glaube. Da gibt es doch viele, die sehr dankbar sind für dieses Angebot. Ich habe mit Briten gesprochen, mit Deutschen und mit Franzosen, die alle sagen, oh je, bei uns zu Hause läuft es ja doch ziemlich zäh ab. Meine Mutter, meine Großmutter wartet verzweifelt auf die Impfung, kriegt sie nicht und ich habe sie schon. Wir sind ja in Dubai gerade dabei, dass ab 40 schon geimpft wird. Und auch all diejenigen, die Kundenkontakte haben, also Verkäufer, Friseure, Kellner, kriegen vorrangig Impfungen. Man spricht mit Leuten und die meisten von denen sagen, ich habe mindestens eine Dosis schon bekommen. Und da sind sie schon auch ein bisschen stolz darauf, dass der Ort, wo sie jetzt gerade leben und arbeiten, ihnen so ein Angebot macht und übrigens kostenlos macht. Und ein bisschen mitleidig schauen sie auf die Menschen, die zu Hause sitzen und weiter warten müssen.
Danke dir, Daniel, für deine Eindrücke aus Dubai. Ich glaube ja, dass du bald eher in Dubai als Tourist eine Impfung bekommen wirst, als bei uns in Deutschland.
Das kann durchaus passieren, überlege ich mir. Vielen Dank auch an euch und schöne Grüße. Tschüss.
Tschüss. Wer wo auf der Welt geimpft wird, das ist wirklich wichtig. Und ich, die Rechnung wird nicht aufgehen. Ich erinnere mich an die Worte von Guterres auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er sagte, nur wenn alle Menschen Zugang zu Covid-19-Impfstoffen haben, werden wir die Pandemie beenden. Genau das sagt auch One, eine internationale Bewegung, die sich für das Ende extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten bis 2030 einsetzt, damit jeder Mensch ein Leben in Würde und voller Chancen führen kann. Ich spreche jetzt mit Clemens Schwanhold. Er ist politischer Referent bei der Entwicklungsorganisation. Freut mich, dass Sie Zeit für uns haben.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Amiri.
One ruft die Weltgemeinschaft auf, Corona-Impfdosen gerecht zu verteilen. Impfstoffe für alle und zwar sofort. Wie könnte das aussehen?
Dafür müssen drei Dinge geschehen. Erstens, COVAX muss ausfinanziert werden, damit die Initiative ihre Arbeit machen kann. COVAX ist ein Zusammenschluss von mehreren multilateralen Organisationen, die sich dafür einsetzt, insbesondere den ärmeren Ländern Zugang zu Corona-Impfstoffen zu geben. Zweitens müssen reiche Staaten aufhören, Impfstoffe zu horten. Sie haben sich bereits jetzt über 1 Milliarde Impfdosen mehr gesichert, als sie benötigen. Und sie sollten vielmehr damit beginnen, überschüssige Impfdosen abzugeben. Rhetorisch sind alle Regierungen dafür, aber bisher gibt es noch keinen Plan, auch nicht von der Bundesregierung. Und so einen Plan müssen wir, glaube ich, zeitnah sehen und den müssen die erarbeiten. Und drittens müssen ganz einfach mehr Impfdosen produziert werden, als das bisher der Fall ist. Die Hersteller kommen mit der Produktion nicht hinterher und darum müssen die Produktionskapazitäten dringend erhöht werden. Ein Weg dafür sind zum Beispiel Lizenzierungen, das heißt eben, dass die Pharmaunternehmen, die bereits einen Impfstoff haben, anderen Unternehmen die Möglichkeit geben, diesen Impfstoff herzustellen.
Also ich bin gerade immer noch schockiert über diese Zahl, 1 Milliarde Impfdosen, die der Westen gerade hortet. Ich meine, wir merken ja hier nichts von diesem Überschuss. Wo ist denn der Überschuss? Also wo sind diese ganzen Impfdosen?
Die Zahl hat uns auch überrascht, als wir die herausgefunden haben, als wir die analysiert haben. Aber letztendlich hat sich dieser Trend ja schon lange abgezeichnet. Anstatt von vornherein mit allen Kräften darauf hinzuwirken, globale Lösungen zu finden, hat sich leider eher ein Impfnationalismus etabliert, an dem jetzt bereits alle leiden. Es gibt keine nationalen Lösungen für so eine globale Herausforderung, wie das Coronavirus ist. Und auch wenn es auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen mag, dass Regierungen zuerst an ihre eigene Bevölkerung denken, erreichen sie mit dieser Mein-Land-zuerst-Mentalität leider genau das Gegenteil. Solange wir nicht überall schützen vor dem Virus, können eben Mutationen entstehen und dann hilft uns auch eine Herdenimmunität in Deutschland nichts, wenn dann eben eine Mutation kommt, vor dem der Impfstoff vielleicht gar nicht wirkt. Daher ist es auch im Interesse reicher Länder wie Deutschland, von Anfang an darauf zu setzen, dass alle Menschen auf der Welt so schnell wie möglich Zugang zu Impfstoffen bekommen. Der Überschuss kommt aus 2 Gründen zustande. Der erste Punkt ist Aktionismus. Es gibt einen großen innenpolitischen Druck. Durch den Kauf neuer Impfdosen möchte man vermitteln, wir tun was, auch wenn das gar nicht unbedingt förderlich ist. Und zweitens, die Staaten wollen auf Nummer sicher gehen. Das ist fairerweise nachvollziehbar. Zu dem Zeitpunkt, als die Bestellungen aufgegeben wurden, das war ja im letzten Sommer teilweise, da wussten wir noch gar nicht, welche Impfstoffe letztendlich erfolgreich sind, welche Impfstoffe schützen. Und da haben Staaten, da hat die EU erstmal Verträge mit sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen gemacht. Jetzt sehen wir natürlich, welche davon erfolgreich sind. Und wir sehen auch, die sind sehr viel schneller erfolgreich, als wir uns das gedacht hätten. Und das ist natürlich auch ein Wunder der Forschung. Also nur, um das mal in Verhältnis zu setzen. Wir haben jetzt nach 1 Jahr Pandemie, also diese Woche vor 1 Jahr wurde ja von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, das Coronavirus zu einer Pandemie erklärt. Und wir haben bereits jetzt 4 Impfstoffe, die wir nutzen können global. Normalerweise dauert sowas 10 Jahre. Aber trotzdem geht es jetzt eben darum, diese Impfstoffe auch allen zur Verfügung zu stellen. Die Staaten müssen begreifen und wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier kein Wettrennen gegeneinander, sondern ein Wettrennen gegen das Virus.
Es fühlt sich aber eher gerade nach Wettrennen gegeneinander an. Also wo könnten da die Regeln, die internationalen Regeln aufgestellt werden, ohne dass es nur bei Worthülsen bleibt, weil es gut klingt?
Ich glaube, internationale Regeln wären dafür mittel- bis langfristig ein guter Weg, aber die werden wir jetzt so kurzfristig nicht aufstellen können, sondern es braucht da einfach globale Zusammenarbeit und eben die Umsetzung dieser Worthülsen und dazu gehört eben, dass sich alle eingestehen, dass wir nichts davon haben, wenn wir hier impfen, aber eben neue Mutationen entstehen, vor denen der Impfstoff nicht schützen kann.
Die EU unterstützt ja das globale Bündnis COVAX, das vor allem ärmere Länder mit Impfstoffen versorgen soll. COVAX wurde von vielen Ländern jetzt auch Geld zugesagt. 2 Milliarden allein soll aus den USA kommen. Biden hat das auf der Münchner Sicherheitskonferenz nochmal bestätigt. Ist es eingehalten worden?
Ja, zuerst einmal sind das politische Zusagen, das ist richtig. Daraus müssen in einem nächsten Schritt Verträge gemacht werden, damit das Geld dann überwiesen werden kann. In der Vergangenheit ist das immer passiert. Mit den Geldern, die 2020 bereits zugesagt wurden, ist das passiert. Darum mache ich mir da keine Sorgen. Aber dieses Mal geht es eben sehr viel auch um Schnelligkeit. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Und COVAX kann Impfstoffe nur dann kaufen, wenn das Geld da ist. Mit politischen Zusagen alleine kann es nicht einkaufen. Und darum ist es wichtig, dass diese Verträge schnell geschlossen werden und das Geld schnell überwiesen wird.
Dann bleibt nur noch zu hoffen und sich dafür einzusetzen, dass weltweit wirklich alle eine Impfung so schnell und gerecht wie möglich erhalten und die sowieso überschüssigen Impfdosen dann verteilt werden können. Trotz öffentlicher Bekenntnisse, unter anderem der deutschen Bundeskanzlerin, gibt es einen solchen Plan aber leider noch nicht so richtig. Vielen Dank, Clemens Schwanhold, für Ihre Informationen.
Vielen Dank.
Schön, dass ihr uns heute zugehört habt. Das war unser Weltspiegel-Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne auch mit, ob und warum er euch gefallen hat, dieser Podcast heute. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de und nochmal weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Nils Kopp, Michael Schramm und Brigitte Abold. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder.